Wer eine Bibel mit hat, der würde ich jetzt bitten, Matthäus 24 aufzuschlagen. Ich lese den Vers 14. Da spricht Jesus: Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und der Paralleltext in Markus 13, Vers 10, da steht: Und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter allen Völkern. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mit deinem Geist hier bist und dass du uns erfrischen willst und verändern möchtest. Danke, dass dein Wort Kraft hat. Und danke, dass wir zur Ruhe kommen dürfen und auch in der Stille dich erleben. Amen. Ich würde mal um die PowerPoint bitten. Welche Sicht ein Mensch hat, bestimmt seinen Einsatz. Es wird eine alte Geschichte erzählt von zwei Steinhauern, die in größter Hitze, das können wir uns jetzt gut vorstellen, in einen Steinbruch arbeiten. Irgendwann kommt ein Wanderer an diesen Steinbruch vorbei und fragt diese Arbeiter, was sie denn da machen. Und der erste Steinhauer antwortet sehr böse in Mittelsächsisch: Na, kannst du nicht sehen, ich kloppe Steine oder Stehne. Ich weise meines Angesichts. Der Wanderer merkt, okay, so der Praktiker bin ich nicht. Hätte ich ja wirklich sehen können. Und so traut er sich nach dieser schroffen Antwort gar nicht nochmal was zu fragen. Doch dann fasst er Mut und fragt den Zweiten, was er so macht. Und der legt seinen Hammer zur Seite und es geht ein Strahlen über sein Gesicht. Und er sagt: Ich baue an der schönsten Kathedrale dieser Welt. Also zwei Arbeiter, die ein und dieselbe Arbeit tun, aber mit völlig unterschiedlicher Sicht. Und es macht einen riesigen Unterschied. Und das hat Jesus schon vor 2000 Jahren gewusst, wenn er mit seinen Nachfolgern über die Zukunft sprach. Und so redete Jesus damals und redet Jesus heute nicht über eine kleine Sache, wie bei den Steinhauern über das Steineklopfen, sondern Jesus redet mit seinen Nachfolgern über den größten Job aller Zeiten. Und der soll jetzt stattfinden. Denn nur so kann es wirklich eine bessere Zukunft geben. Und deshalb ist der Titel meiner Botschaft: Predige allen Nationen. Das ist die Vision. Predige allen Nationen. Ich möchte drei Dinge weitergeben in dieser Botschaft. Erstens, was die geniale Sache und die echte Hoffnung überhaupt ist, dass Jesus jeden Menschen auf dieser Welt weitergeben möchte. Zweitens, welche Methode wir anwenden sollen, damit das Ganze effektiv ist. Und drittens, was das Ausmaß dieser Vision ist, damit wir nicht kleinkariert werden. Und ich hoffe, dass ihr das hören wollt aus dem Wort Gottes und dass wir uns jetzt so ein Stück einstimmen können. Und ich möchte am Anfang aber zwei Dinge vorausschieben, die wichtig sind, damit das nicht geblockt wird. Zum einen, zum Hintergrund, einige Informationen. Dieser Text ist vom Augenzeuge und Apostel Matthäus Levi, der Zöllner, der Königsbeamte, sozusagen aus Kapernaum. Und er hat das in dieser Jesus-Biografie niedergeschrieben, dem Matthäus-Evangelium. Dieser Nationenprediger und Märtyrer von Äthiopien, ca. 69 nach Christus gestorben, schrieb dieses Löwen-Evangelium. So ist ein Stück so der Tenor. Die alte Kirche ging davon aus, und es gibt eigentlich auch keinen stichhaltigen Grund, Matthäus hat es geschrieben, und gibt es keinen Grund, es anders zu sehen. So schätzt man in etwa 50er Jahre des ersten Jahrhunderts, also eine Generation später, wo eine akkurate Überlieferung stattgefunden hat, hat der Heilige Geist die Inspiration gegeben, dieses schriftlich aufzuschreiben. Es wurde erst in Hebräisch erstellt und in Griechisch exportiert. Und das große Thema von Matthäus ist, Jesus Christus ist der Messias. Jesus ist der Retter der Welt. Und Jesus ist der König Israels. Und alles auf eine jüdisch geprägte Kultur hingeschrieben. Deshalb so viele Zitate vom Alten Testament, so viele Prophetien, die wir im Matthäus-Evangelium lesen. Und deshalb beginnt auch das Evangelium mit dem Stammbaum von Abraham und hat inklusive den König David mit drin. Und es beschreibt die Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen des Königs vor 2000 Jahren und seinem zweiten Kommen, was noch aussteht. Und diese Zeit ist kein Zufall, sondern diese Zeit ist Gnadenzeit, die wir nutzen sollen. Und so sind wir jetzt mitten in diesen Ereignissen der letzten Woche, bevor die Kreuzigung stattfindet, Passionswoche 32 nach Christus. Am Dienstag und Mittwoch sind die letzten Reden Jesu. Jesus ist in Jerusalem, die Stadt ist brechend voll. Er hat Konfliktgespräche mit der religiösen Elite, mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern. Und das Passa wird am nächsten Tag vorbereitet. Und direkt in diesen provokanten und konfliktreichen Zeiten kommt die Zukunftsrede Jesu. Intern erklärend auf dem Ölberg, östlich von Jerusalem, zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden. Und Jesus als Lehrer hält diese Rede über die Zukunft und über das Ende des jetzigen Zeitalters und den Beginn eines neuen Zeitalters, einer neuen Ära, inmitten von Wehen und Krisen dieser Welt. Also wenn man das Kapitel liest, ja, das ist schon ganz schön herausfordernd. Trotzdem sind da sehr intensive und relevante Worte drin. Ich möchte nochmal diesen Text, diesen einen Vers mit den Umschreibungen aus dem Urtext mal vorlesen. Und es wird gepredigt, Kerusso, proklamieren, herolden, predigen, Stichwort Kommunikation ist wichtig, gepredigt werden. Dies Evangelium, Euangelion, gute Nachricht, etwas Positives, Stichwort positive Medien, okay, in der ganzen Welt, vom Reich Basilea, also Königsherrschaft, Souveränität, Autorität, Regierung, neues System, in der ganzen Welt, Eukumene, das redet von der bewohnten Welt, Stichwort Welteinheit, zum Zeugnis, Martyrion, Zeugnis, Beweis für alle Völker, Ethnos, Ethnien, Kulturen, Nationen, Heiden, Nichtjuden. Und dann wird das Ende, Telos, Endziel, Bestimmung, Vollendung, kommen. Das sind alles Begriffe, mit denen wir jetzt konfrontiert werden in unserer Zeit. Und jetzt gibt es noch einige andere Ausreden oder Argumente, bevor ich loslege zu predigen. Ich bin noch nicht ganz dabei. Ne? Was so kommt, bevor man die Botschaft hört? Ja, Bruder, steht nicht Endzeitabfall statt Endzeiterweckung in der Bibel? Widerspricht sich das nicht? Nein, beides gehört zusammen. Jesus prophezeit großen Abfall und Verführung und redete aber auch von großer Ernte und großen Auftrag. Paulus prophezeite großen Endzeitabfall, hat aber sich eingesetzt über alle Maßen und auf den Auftrag an alle Menschen gesehen. Johannes in der Offenbarung sieht Gerichte und Abfall, aber auch eine unzählbare Menge aus allen Nationen. Irgendwo müssen sie ja herkommen, oder? Zweiter Punkt, ist die Evangelisierung der Welt nicht schon abgeschlossen? Ja und nein. Jein. Ja, im Sinne, in jeder Kultur gibt es Missionare. In jedem Land gibt es Missionare. Aber viele Länder, die scheinbar mal das Evangelium hatten oder christianisiert wurden, die sind overused but uninformed. Da ist nicht mehr viel da. Und dass das Evangelium plastisch wird, ist auch nicht so. Drittes Argument, sind die Leute nicht zu? Sind die Leute nicht zu? Nach 2 Jahren Corona, jetzt Ukraine-Krise, Inflationsgedanken, provoziere ich jetzt mal, was sollte noch passieren? Was sollte noch kommen? wenn nicht jetzt, wann dann, dass die Leute offen werden. Deshalb möchte ich jetzt mal einsteigen und möchte euch ermutigen. Ich hoffe, das gelingt mir. Okay. Was ist die geniale Sache, die echte Hoffnung, die Jesus jedem Menschen auf dieser Welt weitergeben möchte? Wir lesen nochmal diesen Text. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, was er getan hat und was er tut. Das Evangelium vom Reich. Mein erster Punkt ist, das Evangelium ist die schönste Sache der Welt. Das Evangelium ist die schönste Sache der Welt. Ich war zu lange in Amerika, dann sagt man manchmal Amen zur Bestätigung. So ist es. Na? In Deutschland, wir sagen, so ist es. Es gibt kein besseres Angebot, was mir jemals gemacht wurde. Das Evangelium ist so erfüllend, dass man es richtigerweise als Leben im Überfluss bezeichnen kann. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb, damit ist der Teufel gemeint, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Johannes 3, Vers 16. Die Grundlage. Der Gott des Universums hat mich aus dem Schlamassel meines Lebens herausgeholt. Und er will auch dich rausholen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben ist nicht nur ein langes Leben, sondern Leben aus Gott. So steht's drin. Und da soll was passieren. Was ist denn das Kreuz, wenn ich das einem Atheisten erkläre? Was ist denn das Kreuz? Das Kreuz macht aus dem Minus des Lebens ein Plus. Jesus rettet. Jesus bringt mich raus. Und Jesus will dich rausbringen. Aus dem, wo du versagst, aus den Fehlern, aus der Trennung von Gott. Und ich nehme mal an, hier sind ganz viele, die das erlebt haben. Also wenn ich jetzt Handzeichen abfragen würde, da gingen hier ganz viele Hände hoch. Und die es nicht erlebt haben, die sagen, ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch am Fragen. Du kannst es heute erleben. Dazu möchte ich einladen. Und jetzt möchte ich dazu sagen, das ist aber mehr als nur ein Bekehrungsevangelium. Bekehrt, alles ist geschenkt. Und früher dachte ich, und jetzt kommt das Kleingedruckte, wie bei so den Verträgen. Und das ist absoluter Schwachsinn. Römer 1, Vers 16 sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das heißt für mich, solange ich lebe, ist das Evangelium die Kraft Gottes in mein Leben. Stimmt das? Und es bedeutet in der Vergangenheit, er hat mich gerettet. Das bedeutet in der Gegenwart, er rettet mich. Ich bin im Prozess der Rettung. Und am Schluss, er wird dafür sorgen, dass ich durchkomme. Ich werde gerettet sein. Das ist das, warum ich hier stehe. Sonst könnten wir ja einpacken. Also wir leben nicht mehr unter einer Religion, sondern wir leben einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Halleluja. Und es gibt nur eine einfache Bedingung, die alles kostet. Nimm Jesus Christus an, lass dein altes Leben los und folge Jesus nach, 100%. Ich glaube, Theo Lehmann hat es mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Warum? Weil wer den Schatz seines Lebens findet, der gibt sich nicht mit Fälschungen zufrieden. Ich möchte mal ganz kurz, kennt ihr die Geschichte vom Idioten? Da gab es mal einen, da haben die Leute gesagt, das ist ja ein Dummkopf. Mitten in der Finanzkrise, da verkauft er seinen Tesla, ja, die schöne Villa auf dem Kassberg, er verkauft sie. Die gute Anlage, der Swimmingpool, alles weg, die Konten werden geleert. Er verkauft alles, 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 alles. Mitten in der Finanzkrise, mitten kurz vor der Inflation. Nur, um so einen schäbischen Acker im Umland von Chemnitz zu kaufen. Und alle sagen, greifen sich an den Kopf, wie kann man sowas machen? Was sie nicht wussten, auf diesen Acker, Historiker haben was vergessen. Das Bernsteinzimmer, wo ist es denn? In diesem Acker war ein Schatz. Und als er diesen Acker kauft, dann ist dieser Schatz so viel mehr wert als dieser ganze Krempel, den er bisher hatte. Und das ist genau das, was Jesus seinen Jüngern verspricht. Es geht nicht nur, also es hat sicher auch eine materielle Seite, aber es geht nicht nur um materielle Dinge oder dass alles Paletti ist, sondern er sagt, wer mir nachfolgt, dem werde ich das 100-fach zurückerstatten. Dem werde ich belohnen in dieser und in der zukünftigen Welt. Steht so drin? So ist es. Weil dieser Schatz so wertvoll ist, das Evangelium. Deshalb lasst uns Menschen dieses Evangeliums sein. Und wenn du selber irgendwie leergelaufen bist, auch in der Corona-Zeit, lass dich wieder neu auftanken, lass dich wieder neu inspirieren. Wenn du bitter geworden bist, empfange Heilung dafür. Wenn du Dinge in dein Leben verändert haben willst, komm wieder zu Jesus und lass das erneuern. Und das Evangelium greift. Der zweite Punkt. Die normale Reaktion auf das, was ich gerade gesagt habe und was man selber erlebt, ist ganz einfach. Predigen, predigen und nochmals predigen. Nur ein gepredigtes Evangelium ist ein gutes Evangelium. Nur ein gepredigtes Evangelium ist überhaupt ein Evangelium. Wir lesen hier, und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden. So sagt es Markus. Also Jesus sagt, es muss und es wird. Bevor ich weiterrede, es gibt so zwei Prediger-Killer, die wir wegräumen müssen. Spezialistenausrede. Ich bin doch kein Profi, ich bin doch nicht angestellt. Also nach Epheser 4 sind die Leute, die angestellt sind, sozusagen dafür da, dass sie trainieren, die Gemeinde den Job mitzutun. Und nicht, dass wir hier, dass die tollen Predigten, dass es eine Spezialaufgabe wäre. Also mich motiviert das unwahrscheinlich. Ich lese das Apostelgeschichte 8, Vers 25, wo 18, Vers 25, als Apollos predigt und er redete brennend im Geist von Christus oder diese Stelle von Philippus in Samaria und er predigte ihnen Christus. Das ist Predigerfeuer. Wenn hier Leute sind, die sagen, ich habe ein Herz fürs Predigen, lass es raus. Ne? Roland wird sich freuen. Na, die Predigerliste wird voll. Aber wisst ihr was, was eigentlich das Grundlegende ist, wenn wir nicht die Spezialprediger sind? Jeder kann weitersagen, was er aktuell mit Jesus erlebt hat. Und sagen, dass jeder Mensch Jesus braucht. Stimmt das? Und dazu brauche ich nicht den Doktor in Theologie. Wir sind Zeugen Jesu. Wir bezeugen. Wir sagen, das habe ich mit Jesus erlebt. Und das spricht Leute an. Das haben wir im Zelt erlebt. Als Zeugnisse, als Erlebnisberichte aus unserer Gemeinde. Und die sind nicht immer alle Halleluja, happy, clappy und super. Alles wird toll im Leben. Sondern es waren ganz authentische Zeugnisse, genau jetzt auch wie vom Bruder, wenn man hört, durch was man auch gegangen ist und Jesus erlebt. Das wollen die Leute hören. Wenn du sagst, ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, wie der Prophet, sage nicht, ich bin zu jung, ja, ich habe dich berufen. Die zweite Sache, die ich wegräumen möchte, ist die Tatenausrede nach dem Motto, nicht zu viel reden, handeln. Klingt sehr gut, stimmt aber nicht ganz. Jesus meint nicht, rede viele Worte, egal wie du lebst. Nein, Jesus will keine Schaumschläger, die nur heiße Luft produzieren. Aber Gott will genauso wenig Kuscher, die nie ihre Klappe aufbringen zur Ehre Gottes. Christentum ist nicht eine Privatsache. Christentum ist nicht verborgen. Sondern Worte und Taten sollen so weit wie möglich zusammenpassen, damit wir das Gesagte nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Markus 16, Vers 15, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfung. Deshalb möchte ich dich ganz neu herausrufen, hier in der Baptistengemeinde auf dem Kastberg. Du bist berufen, das Erlebte mit Jesus weiterzugeben. Du bist berufen, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein. Und das ist eine starke Sache. Das möchte ich dir so zusprechen. Der Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Wisst ihr, auch mit diesem Projekt, was wir hatten, Lichtblick, also wir können alle Akrobatik machen, ne? Und alle Kopfstände und Unterhaltung Und es ist auch wichtig, dass wir Leute anziehen, dass wir sie gewinnen. Aber der Glaube kommt durch die Predigt. Und die Predigt, ne, von Christus. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Wenn du dich fragst, wie könnten Leute glauben? Wie kommen die zum Glauben? Die müssen die Chance haben, mal diese Bibelstellen zu hören. Die müssen die Chance haben, mal von Jesus die Berichte zu hören. Und dann können sie sich entscheiden. Das ist dann hier unsere Sache. Und das ist das, warum wir das alles machen. Es geht nicht um dieses schöne Gemeindehaus. Es geht nicht um irgendwelche Methoden, dass wir noch kuscheliger werden. Also wir brauchen Gemeinschaft und alles. Aber es geht darum, dass das Licht leuchtet und Menschen von Jesus hören. Dritter Punkt, den ich predigen möchte, war ja in Amerika, think big, denke groß. Ja, das kann man von Amis lernen. Ne? In Deutschland, in Sachsen ist es doch so, oder in Chemnitz. Wir sind sehr genau oder analytisch veranlagt und das Glas ist immer halb leer. So. Bei den Amerikanern ist es immer halb voll. So. Und ich denke so, die Wahrheit ist in der Mitte. Ne? Wir brauchen ein Stück, auch manchmal eine positivere Sicht. Der Auftrag Jesu beginnt direkt neben dir, zu Hause, vor der Haustür, in der Schule oder auf Arbeit, im Verein. Und erstreckt sich bis in die letzten Winkel dieser Erde. Das sind Gottes Dimensionen. Deshalb denke groß, wenn es um das Evangelium geht. Es ist das größte Projekt des Universums. Und es geht darum, retten, was zu retten ist. Und deshalb geht es nicht um eine Vision, um ein Haus oder eine Tradition, wo das Wichtigste ist, sondern wo Jesu Vision unsere Vision wird. Und wir beteiligt werden. Und deshalb sollen wir bezeugen und ihn weitergeben. Und jetzt möchte ich persönlich werden. Ich hoffe, mir gelingt das. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf. Und ich finde, die Baptistengemeinde in Chemnitz, ihr habt eine Lage, die ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr das so euch bewusst seid. Ne? Dem einen vielleicht mehr, den anderen weniger. Ihr seid hier in Chemnitz auf dem Kassberg. Die 18.000 Leute, der bunte Bezirk von Chemnitz. Hier gibt es ganz viele Leute, die Jesus nicht kennen. Und die keine Religion brauchen, sondern eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und ihr seid an diesen Platz gesetzt. Und ich möchte euch sagen, ihr habt ganz große Stärken. Selbst wenn ich euch nicht persönlich kenne, der Roland kennt hier die Verhältnisse, keine Ahnung, ne? Wir haben uns da nicht abgesprochen. Wisst ihr, was ich an euch schätze von eurer Herkunft her? Ich möchte mal hier zeigen. Ihr habt hier sowas in eurem Gemeindesaal. Und das ist ein Zeichen für Bibeltreue. Weil, dass man so tauft, das hat was damit zu tun, dass man die Bibel ernst nimmt. Und dass man gesagt hat, so steht's drin, ein Mensch muss von Neuem geboren sein. Und dann drücken wir das aus durch die Wassertaufe. Ist es nicht stark? Und ich möchte noch was sagen, ich hatte vor 2 Jahren, vor Corona, hatte ich mal unseren Staatsminister eingeladen, der bei uns im Ort wohnt und wo der Weg kurz ist. Und er ist in unser Gemeindehaus in der Annaberger Straße gekommen. Und dann hat er jeder, der so reinkommt, der fragt, was ist denn das? Na? Ungewöhnlich. Und das ist, wo wir uns an der Bibel orientieren. Und das dürfen wir nicht loslassen. Weil das macht den Unterschied. Nicht ein liberales Evangelium, wo alles beliebig und relativ ist. Dann kannst du Klei einpacken. Jetzt rede ich mal Deutsch hier. Na? Okay. Zweites, was ich sehe, die Baptisten, die haben starke Evangelisten hervorgebracht. Werner Gitze und Apologet, Arno Backhaus, kreativ, ist der Wahnsinn. Und wisst ihr, da sind viele Leute zum Glauben gekommen. Und diese Kreativität und dieses am Menschensein, das müssen wir uns bewahren. Das sollt ihr euch bewahren. Was ist der Schlüssel, um diese bunten Leute und diese Intellektuellen und wer auch immer hier sich gerne hier ansiedelt, wie können wir die erreichen? Und ein dritter Aspekt, ich bin auch so begeistert, wir hatten vorletztes Jahr ein Seminar über Geistesgaben mit Heinrich Christian Rust. Und ich denke, wow, der Baptist, der erzählt vom Heiligen Geist, das ist ja die Härte. Und es ist euer Bund. Und das ist das, was wir brauchen. Es geht nicht nur um Theorie. Es geht auch um Erfahrung. Es geht nicht um Erfahrung. Erfahrung ohne Bibel, vergiss es. Aber Bibel und Erfahrung, das gehört zusammen. Und die Menschen haben eine Sehnsucht danach. Das ist auch, was mich beschäftigt, wenn ich an den Kassberg denke. Also wenn es um Esoterik geht, da sind ja auch manche Sachen so am Rödeln. Und deshalb brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, wo ein klarer Unterschied ist, was hier wichtig ist und was Menschen voranbringt oder was sie nur bindet. Ich denke, wir dürfen in Jesu Namen groß denken. Deshalb, ich möchte zusammenfassen. Das Evangelium ist die schönste Sache der Welt. Es gibt keine bessere Botschaft, als dass Gott Mensch wird und unsere Sünde hinwegnimmt. Wenn man das erlebt hat, dann springt man auf, sage ich euch. Zweitens, predigen, lass es raus. Das, was du mit Jesus erlebt hast, lass es raus, gib's weiter. Sei da nicht so schüchtern. Und drittens, denke groß. Gott hat euch an einen Platz gestellt und Gott will euch verwenden. Und dafür möchte ich kurz beten. Wenn wir möchten, dann genau, können auch sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um vor 2000 Jahren den großen Blick zu geben. Und dass in all diesen Stürmen und Krisen dieser Welt du der feste Anker bist und du der bist, der weiß, wie es ausgeht. Danke, dass du gesagt hast, dass du einmal kommst und dass du ein zweites Mal kommst. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gnadenzeit leben. Danke, dass wir hier Gemeinde sein dürfen, dass wir verbunden sein dürfen und dass du uns deine gute Nachricht des Himmels gegeben hast. Danke dafür. Das ist die schönste Sache der Welt. Ich bete darum, dass wir es ausbreiten, dass wir uns auch mit benutzen lassen, von dir zu erzählen, das Erlebte weiterzugeben. Und ich bete darum, dass du meine Geschwister segnest, hier im Kassberg, in der Kassberg-Gemeinde, dass sie mutig sind, dass sie Dinge neu probieren, dass sie nicht zurückhaltend sind, sondern dass sie mit der Kraft, die sie von dir bekommen haben, das Größte draus machen. Danke dafür, segne alle, die hier beteiligt sind. Danke, dass du mit uns bist und dass du lebst, dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Amen.